Ich bin gerade mitten in Wien, vor mir ein riesiges Zirkuszelt, ein Zirkuszelt vom Zirkus Roncalli. Und ich dachte mir, wieso steigen wir nicht gleich direkt heute einmal ein, indem ich euch einmal durchs Zelt führe. Das ist natürlich jetzt eine auditive Führung, keine visuelle Führung. Das heißt, ich werde mein Bestes geben, euch das so gut wie möglich zu beschreiben. Wir sind noch einige Tage entfernt von der Premiere. Deswegen wird hier im Hintergrund auch noch einiges aufgebaut. Man kann auch so ein bisschen die Kühlung hören von der Klimatisierung vom Zelt, denn das Zelt muss natürlich klimatisiert werden, weil hier in Wien ist es gerade noch richtig warm, also über 20 Grad auf jeden Fall. Hallo, es sind auch noch andere Menschen unterwegs, die mich jetzt in mein Mikro reden hören. Und ich bin jetzt gerade auf dem Vorzelt. Beim Zirkus Roncalli, aber bei den meisten Zirkussen, gibt es immer das Hauptzelt, also das Zelt, wo die Show stattfindet. Und davor gibt es noch ein anderes Zelt. Das nennt sich Vorzelt. Da ist meistens Popcornverkauf und Getränkeverkauf. Und da kann sich das Publikum auch in der Pause aufhalten, vor der Show, manchmal auch ein bisschen nach der Show. Und das wird gerade aufgebaut. Ich werde gleich auch mal ein paar Fotos machen und die dann auf Social Media teilen, weil es doch sehr beeindruckend aussieht. Man sieht nämlich meistens gar nicht, wie sowas aufgebaut wird, sondern man sieht ja immer nur das Endresultat. Und ich finde es ein bisschen schwer zu schätzen, aber ich würde schätzen, der Durchmesser von diesem Vorzelt müsste so um die 20 Meter sein und das Hauptzelt dann um einiges größer. Hallo! Es gibt hier auch ganz viele verschiedene kleine Zirkuswegen, die dann auch Getränke verkaufen werden und Snacks verkaufen werden. Und eine Sache, die mir direkt jetzt schon auffällt, auch wenn noch nicht alles fertig aufgebaut ist, ist, dass Zirkus Roncalli achtet wirklich sehr stark auf Details. Ein kleines Beispiel zum Beispiel, es gibt hier große Betonblocks, die aufgebaut worden sind, um das Zelt zu halten. Normalerweise steht ja ein Zelt irgendwie auf einem Platz, wo man dann in den Boden bohren kann und dann wird es am Boden befestigt. Und in diesem Fall ist es aber ein asphaltierter Platz. Ich glaube, es ist sogar eigentlich auch irgendwie so eine Eisarena oder so. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Und deswegen können sie das Ganze nicht im Boden befestigen, sondern es gibt ganz große Betonblocks. Und die sehen zwar ein bisschen aus wie so komische, große Lego-Betonblocks, aber um die zu verstecken, haben sie die bemalt. Mit Graffitis passend zur Show. Und das sind so kleine Details, die nicht jede Produktion machen wird. Vor allem nicht, wenn es eigentlich auch nur irgendwie einen Monat hier ist. Wir sind ja wirklich auch nur, also die Showzeit sind wirklich auch nur 3 Wochen. Und dass sich dann so viel Mühe gemacht wird und so viel Detailarbeit, das ist auf jeden Fall eine von den Sachen, für die Roncalli steht und die sie auch sehr, sehr wichtig nehmen. Und das finde ich auch besonders schön. Dazu kommt zum Beispiel, jeder kleine Verkauf ist in irgendeinem Wagen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel hier vor mir wird Streetfood verkauft. Es gibt hier Frankfurter und Pizzasnacks und verschiedene Donuts und Brezeln und Sodawasser. Und das Ganze ist aber nicht in einfach nur so einem normalen Imbiss oder so, sondern es ist wirklich ein umgebauter Wagen. Oldschool, wenn ich mich jetzt mehr mit Autos auskennen würde, könnte ich auch sagen, was für ein Auto. Das Auto ist bemalt, beschriftet, dekoriert und es gibt natürlich einen ganz anderen Flair, wenn man dann die Show angucken geht. Ich glaube, eine gute Show macht halt natürlich immer die ganze Show-Experience aus. Also es ist nicht nur, dass man die Show an sich gut findet, sondern halt die Experience von dem Moment an, wo man reingekommen ist, bis zum Moment, wo man wieder rausgeht, möchte man halt dieses ganze Erlebnis als ein Erlebnis sehen. Das ist, glaube ich, bei vielen Produktionen oftmals die Sache, die vergessen wird, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dass einfach die ganze Erfahrung mit dazu zählt und eine schöne Show-Experience ist nicht nur die Show. Mir fällt gerade auf, hier sind zum Beispiel auch Abfalleimer, also Mülleimer, die sind auch dekoriert und bemalt und sehen total schön aus. Also es ist wirklich so, Liebe zum Detail. Wenn ihr schon mal beim Zirkus Roncalli wart, das machen die ja bei allen deren Produktionen so, und ihr da Erfahrungen habt, könnt ihr mir gerne eine Sprachnotiz schicken. Und jetzt steigen wir direkt beim Sprachnotizthema ein, ganz am Anfang vom Podcast, denn der Zirkuslehr-Podcast ist ein Anruf einmal die Woche, wo ich euch anrufe, aber ihr könnt mich natürlich auch anrufen. Dafür könnt ihr ganz einfach eine Sprachnotiz einschicken. Dazu ist der Link unten in der Beschreibung verlinkt. Geht ganz einfach. Die Website, ihr macht einfach die Website auf und könnt direkt reinreden und dann kann ich das Ganze auch mit hier einbauen. Denn ich bin nämlich auch noch 3 Wochen hier zusammen mit dem Zirkus Roncalli. Das heißt, Zirkus Roncalli wird weiterhin Thema bleiben und mich würde natürlich sehr, sehr interessieren, was eure Erfahrungen waren, ob ihr schon mal beim Zirkus Roncalli wart, was ihr daran besonders gut fandet, was ihr aber auch da besonders schlecht fandet, ist, finde ich, auch interessant. Denn Das Tolle ist ja, ich bin freiberufliche Artistin. Das heißt, ich trete immer wieder mit verschiedenen Produktionen auf. Ich bin nicht an einem Zirkus gebunden. Es gibt Produktionen, die gehen länger. Es gibt Produktionen, die gehen kürzer. Auch der Zirkus Roncalli hat zum Beispiel eine 2-Jahres-Tour. Ich meine, die Verträge gehen immer 1 oder 2 Jahre. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher. Aber dann ist man natürlich auch länger mit dabei. Und da gibt es, glaube ich, auch Möglichkeiten, in Karawanen zu schlafen und so. Diese Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so mein Ding. Ich bin eigentlich vom Typ her, finde ich es viel spannender, immer wieder ganz verschiedene Sachen zu machen, verschiedene Produktionen zu machen, die Chance zu haben, mit verschiedenen Brands und Zirkusbrands zusammenzuarbeiten, aber dann halt auch die Variation, dass man halt verschiedene Sachen hat und nicht immer die gleiche. Und zum ersten Mal habe ich mit Zirkus Roncalli zusammengearbeitet. Das war, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich meine, das war, vielleicht habt ihr gerade eine Tür gehört, ich gehe jetzt übrigens in den Tanzsaal, denn in dem Gebäude hier direkt an dem Zelt gibt es einen Tanzsaal, wo wir uns auch warm machen können und auch sein können. Und wenn der offen ist, werde ich mich einfach da hinsetzen und von dort aus noch ein bisschen erzählen, weil ich doch gemerkt habe, hier ist sehr viel los und mit sehr vielen Menschen um mich herum ist es manchmal etwas unangenehm, in ein Mikrofon zu labern. Genau, das letzte Mal, als ich mit Roncalli aufgetreten bin, das war 2016, das war auch eine Produktion, die war nur 1 Monat lang. Und das ist jetzt natürlich schon 9 Jahre her, also schon echt ein ganzes Stück her. Und das Lustige ist, dass viele Leute die gleichen Leute sind in der Produktion. Also die Leute, die Show gestalten und Produktion machen, sind die Leute von damals. Und was auch sehr lustig ist, ist, dass die teilweise nicht immer bei Roncalli waren, sondern woanders hingegangen sind, mit anderen Leuten zusammengearbeitet haben und jetzt wieder zurück sind, genauso wie wir. Ich habe euch noch gar nicht so richtig was zu der Show erzählt, in der wir hier spielen, denn es ist keine klassische Roncalli-Produktion. Also es ist jetzt nicht ein Roncalli-Zirkus, den ihr irgendwo in den großen Städten in Deutschland sehen werdet oder auch nicht eine Roncalli-Weihnachtsproduktion, sondern es ist eine Produktion zusammen mit Johann Strauss 2025. Johann Strauss 2025 ist ein Geburtstag von Johann Strauss und in dem Zuge werden in ganz Wien ganz verschiedene Shows gespielt, unter anderem halt diese hier. Und deswegen ist es eigentlich auch mehr eine Musikproduktion als eine Zirkusproduktion. Die ganze Musik ist live. Es wurde spezifisch für diese Show komponiert. Es ist auch eine Uraufführung. Die Show heißt Cagliostro und ich weiß auch gar nicht, ob sie in dem Zuge dann später nochmal irgendwo anders aufgeführt wird. Aber es gibt hier eine richtige Handlung, eine richtige Storyline, sehr viele Sänger, die auch tanzen, die auch Schauspielern, auch einige sehr berühmte Schauspieler anscheinend aus Österreich. Auf dem Gebiet kenne ich mich leider gar nicht aus, deswegen kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Aber was ich interessant finde, immer wenn man mit berühmten Leuten zusammenarbeitet, ist, man möchte immer so ein bisschen wissen, wie die denn so ticken, wie die denn so drauf sind. Und mir wurde irgendwie gleich am ersten Tag gesagt, ja, da gibt's eine ganz berühmte Schauspielerin, die mit dabei ist und ein ganz berühmter Schauspieler und auch 2 Schwestern, die ganz berühmt sind. Und es ist immer lustig, weil wenn man die nicht kennt, ist es eigentlich viel schöner, weil man dann die Menschen einfach kennenlernt wie Menschen und nicht wie berühmte Menschen. Und mir ist auch direkt aufgefallen, wenn man mit den Leuten redet, dass die eigentlich auch gar nicht wahrgenommen werden wollen wie berühmte Menschen, sondern sie wollen einfach nur wahrgenommen werden wie halt auch andere Schauspieler, Artisten, Menschen, die auf der Bühne performen. Und es war sehr, sehr, sehr nett, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr schön bisher irgendwie die Zusammenarbeit. Auch in unserer Nummer, ich spiele hier zusammen mit Francis, dazu werde ich noch was erzählen, etwas später. Wir haben auf der Bühne mit uns gleichzeitig während unserer Performance 2 Sänger, einen Sänger und eine Sängerin, die uns live begleiten und wir erzählen so ein bisschen auch deren Geschichte, also sie in der Jugend. Für uns ist es auf jeden Fall toll, erstens mit anderer Musik zu spielen als sonst, weil es einfach einen Unterschied macht. Zweitens auch andere Spielpartner zu haben auf der Bühne, dass man einfach auch die Beziehung, die wir haben zwischen uns, dann erweitert, dann auch noch auf diese anderen 2 Leute überträgt. Im Prinzip ist die Geschichte so, dass wir deren Kindheitserinnerung sind. Also sie erinnern sich zurück an die Kindheit und sie waren sehr, sehr enge Freunde. Man sehen sich jetzt seit nach sehr, sehr vielen Jahren wieder und erinnern sich zurück, wie es damals war. Und wir sind sozusagen diese Kindheitserinnerung. Und deswegen spielen wir auch ganz enge Freunde und kein Paar. Was für uns was ganz Tolles ist, ist, dass wir halt eigentlich auch unsere Nummer basiert haben auf unserer Freundschaft. Natürlich Es ist eine Liebesnummer und natürlich spielen wir auf der Bühne ein Paar und die Leute sollen es auch als Paar sehen. Aber wir sind kein Paar und waren auch noch nie ein Paar. Aber natürlich ist es eine tolle Erfahrung, jetzt nicht irgendwie was dazu dichten zu müssen, sondern dass wir einfach das spielen können, was wir auch in echt sind. Ich werde jetzt nochmal rüberlaufen in meine Umkleidekabine, denn ich bin jetzt gerade in einem Aufwärmtanzsaal. Ich finde, ich höre mich selbst sehr schallig und mich bringt das ein bisschen durcheinander. Aber ich möchte euch davon noch einmal kurz meinen Blick beschreiben, denn ich stehe in dem Tanzsaal, mitten in dem Tanzsaal, vor mir ein riesiges Zirkuszelt, an dem noch ein bisschen rumgeschraubt wird. Und davor bauen sie halt jetzt gerade dieses Vorzelt auf. Ich muss schon sagen, es ist wirklich ein beeindruckender Einblick. Also so ein Zirkuszelt zu sehen in der Stadt hat immer wie so was ganz Besonderes, irgendwie so ein Wow-Effekt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und es ist immer toll, wenn man irgendwie weiß, ja, das ist mein Zuhause jetzt für die nächsten Wochen. Zurück in der Umkleidekabine, etwas entspannter, etwas ruhiger. Es ist jetzt 16 Uhr und heute Abend spielen wir um 19.30 Uhr nochmal einen Run von der ganzen Show. Wir haben in diesem Fall eine ganze Woche Proben, sogar mehr. Ich glaube, es sind insgesamt 9 Tage Proben. Das ist für eine Produktion für mich unglaublich viel. Normalerweise hat man viel, viel weniger Proben, also so 2, 3, vielleicht 4 Tage. Denn bei Zirkusshows, so diese Zirkusshows, vielleicht wie so ein Weihnachtszirkus oder so Produktionen, die gar nicht so lange Zeit existieren, ist eigentlich alles im Vorfeld schon klar. Man hat die Zirkusnummern, die man einkauft, mit Kostümen, mit Musik, die eigentlich komplett schon so existieren, wie sie sind. Und dann das Einzige, was wirklich geprobt wird, ist erstmal die Technik auf die Bühne. Also sozusagen, wie muss man seine Nummer anpassen auf der Bühne? Da ist bei uns immer das große Thema der Boden. Bei Nummern in der Luft ist ein großes Thema vielleicht der Motor oder wie sind die Sachen aufgehängt? Hat sich irgendwas verändert? Muss man irgendwas anpassen an den Raum? Ist es irgendwie ein großer Saal oder ein kleiner Saal? Aber das macht man meistens in so 1 bis 1,5 Stunden. Licht wird meistens in der gleichen Zeit dann auch gemacht. Und was dann meistens geprobt wird, ist einfach nur der Ablauf. Also wie man in seine Nummer reingeht, wie man nach seiner Nummer wieder rausgeht, was davor ist, was danach ist, wie viel Zeit man hat. Und dann steht eigentlich schon in wenigen Tagen die fertige Show. Und dann macht man meistens einen Durchlauf mit so ein paar Stops. Und dann macht man meistens einen Durchlauf, der direkt komplett durchgelaufen wird. Vielleicht gibt es dann noch eine Generalprobe und dann geht es auch schon los. Oft ist Probenzeit bei Artisten auch nicht bezahlt. Das heißt, man möchte es natürlich so kurz halten wie möglich, weil man erst bezahlt wird bei den Shows. In diesem Fall ist die Probenzeit bezahlt, ist natürlich immer nur ein ganz kleiner Anteil. Also im Vergleich zu Shows ist es viel besser, zu Shows zu spielen, als Proben zu haben. Aber wir haben hier unglaublich viele Proben, weil es eine Musikproduktion ist. Und die Sänger müssen sich an die Manege gewöhnen, die haben In-Ears mit Musik, dann gibt es ein ganzes Orchester, was spielt und es sind einfach sehr viel mehr Sachen zu proben als normalerweise. Eine andere Sache, die hier auch aufregend ist, ist, dass ich wieder geschminkt werde. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich jetzt direkt wieder in meinem nächsten Engagement geschminkt werde, weil es halt eben wieder eine Musiktheaterproduktion ist. Sind die Tänzer, Sänger, Darsteller es gewohnt, geschminkt zu werden? Und das wird auch geübt werden, genauso wie die Kostüme, Kostümwechsel und so weiter. Und deswegen haben wir halt sehr, sehr viele Proben. Teilweise ist es leider dann halt auch so, dass man den ganzen Tag hier verbringt und man gar nicht so viel machen muss. Also man übt dann zum Beispiel nur das Finale oder nur das Opening. Weil einfach so viel geprobt werden muss, muss man halt auch oft einfach da sein, Standby sein. Man könnte jederzeit irgendwie gebraucht werden. Und das macht solche Tage sehr lang und sehr anstrengend. Aber wir sind es gewohnt. Das gehört zum Job mit dazu und eigentlich sind Probenzeiten immer die Zeiten, die am nervigsten sind, weil man auch irgendwie gar nicht so dieses Gefühl hat, dass man wirklich vorankommt, weil man es gar nicht so richtig sehen kann und weil wir es natürlich auch gewohnt sind, immer den Applaus zu haben. Und wenn man so eine ganze Nummer spielt und dann halt kein Applaus da ist, dann ist es so ein bisschen so, okay, war das jetzt gut, war das nicht gut? Aber wir fühlen uns mit unserer Nummer jetzt schon sehr, sehr sicher. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, noch 3 oder 4 ganze Showdurchläufe, bevor die Premiere überhaupt ist. Also wir sind da wirklich sehr, sehr entspannt. Und da wir jetzt gerade ja auch von 2 Monaten kommen, wo wir uns gar nicht gesehen haben und auch gar nicht zusammen trainiert haben, ist es auch für mich und Franzis persönlich einfach schön, uns wieder zu sehen und wieder einfach reden zu können, uns erzählen zu können, was den Sommer über so passiert ist, Zeit zusammen zu verbringen. Und bei so Probentagen, so langer, langer Zeit, hat man natürlich auch dann sehr viel Zeit zu reden. Francis und ich haben uns ja wirklich den ganzen Sommer über nicht gesehen, also jetzt 2 Monate lang. Er hatte verschiedene Reiseprojekte, ich hatte meine Show bei der Zirkusprinzessin, er hatte auch eine Show und wir werden es auf jeden Fall noch debriefen. Ich weiß nicht, ob das in diese Folge noch reinpasst oder ob das dann in die nächste Folge geht, aber wir werden jetzt ja auch sehr viel Zeit miteinander verbringen. Das heißt, er wird hin und wieder auch bestimmt mal hier mit dran vorkommen. Und was immer sehr lustig ist, wenn man so lange nicht trainiert hat zusammen, ist, Wir sind dann immer so ein ganz kleines bisschen aufgeregt, wie ist denn das dann wieder zusammen, ne? Weil eigentlich wissen wir, unsere Körper haben sich so sehr daran gewöhnt, die ganzen Figuren und Tricks zu können, dass wir gar nicht nachdenken müssen und es einfach so im Blut drin ist. Das Stichwort Muscle Memory. Muscle Memory bezeichnet man eine Art von Erinnerungskapazität, die der Körper hat, wenn man einige bestimmten Bewegungsabläufe seit langer Zeit nicht mehr gemacht hat, aber die Bewegungsabläufe noch drin sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Fahrradfahren. Wenn man Fahrradfahren gelernt hat als kleines Kind und man jetzt 20 Jahre lang kein Fahrrad fährt, kann man dann aber immer noch Fahrrad fahren. Das verlernt man nicht, sondern der Körper hat sich da einfach dran gewöhnt. Und ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich gibt es ja auch Studien zu, wie viel Zeit dazwischen liegen kann, aber ich glaube, es hängt vor allem davon ab, wie gut man das davor konnte. Also wenn man einmal im Leben es geschafft hat, Fahrrad zu fahren und dann 20 Jahre wartet und dann wieder anfängt, dann wird es wahrscheinlich nicht sehr viel geholfen haben. Aber wenn man halt regelmäßig etwas und Bewegungsabläufe regelmäßig gemacht hat, dann kann man auch Jahre später nochmal rein und es funktioniert dann trotzdem. Manchmal braucht man ein paar Anläufe, aber meistens funktioniert es direkt. Bei uns im C-Rad, also Duo, verlassen wir uns komplett darauf. Wir haben unsere Nummer schon so oft gespielt und so viel trainiert vor vielen, vielen Jahren, dass wir wissen, dass wir jetzt auch mit einigen Wochen, Monaten oder sogar Jahren ohne zu trainieren es immer noch können. Und der beste Beweis dafür war nach Corona. Da hatten wir uns einmal auch über ein Jahr nicht gesehen und haben dann wieder angefangen zu trainieren. Und in der ersten Trainingseinheit konnten wir schon alle Bewegungen wieder. Haben dann aber nur uns entschieden, die Nummer erst einmal komplett zu machen am nächsten Tag, einfach nur um die Muskeln ein bisschen zu entspannen. Aber wir konnten alles noch. Und daraufhin ist uns aufgefallen, dass wir ganz oft in der Vergangenheit vor einem neuen Engagement uns irgendwo getroffen haben, um zu trainieren. Und jetzt gemerkt haben, wir müssen uns jetzt nicht extra nochmal woanders treffen, sondern die Probentagen, die wir vor Ort haben, sind genug, um uns wieder reinzufühlen. Deswegen haben wir jetzt auch uns 2 Monate lang nicht gesehen, 2 Monate lang auch nicht zusammen trainiert und haben das erste Mal unsere Nummer hier gemacht, komplett auf Musik und allem, neue Musik sogar auf einem anderen Boden. Einfach gesagt, okay, machen wir, können wir. Und dann ist es so das erste Mal so ein ganz kleines bisschen holprig. Ich glaube, man kann es gar nicht sehen. Ich glaube, es ist nur holprig so fürs Gefühl. Und dann nach dem zweiten Mal ist es eigentlich schon super. Und nach dem dritten Mal fühlt es sich eigentlich schon so an wie immer. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Privileg, was wir auch haben, weil viele andere Artisten, die zusammenarbeiten im Duo oder so, die müssen viel mehr miteinander trainieren, weil es einfach auch Disziplinen gibt, da kann man nicht so viel korrigieren. Also Fehler kann man schlechter korrigieren, bei uns kann man Fehler recht gut korrigieren. Und deswegen haben wir halt dieses große Glück, dass wir uns darauf verlassen können. Und es ist immer wieder lustig und wir finden es auch immer sehr amüsant, dann nach langer Zeit, wenn wir wieder zusammen trainieren und dann funktioniert es einfach direkt und wir lachen sofort. Also wir müssen dann auch immer total lachen, weil wir immer denken so, boah, wie cool, dass es einfach noch geht, wie cool, dass es sich auch so gut anfühlt im Körper. Man hat irgendwie so ein satisfying Gefühl, das ist einfach so, man weiß ganz genau, was man machen muss, der Körper macht genau das Richtige und es funktioniert einfach. Dementsprechend sind wir jetzt eigentlich auch schon komplett ready für die Show und freuen uns natürlich jetzt auch bald wieder vor Publikum spielen zu können, weil Publikum ist halt schon das, was die ganze Sache irgendwie so beeindruckend macht und cool macht. Wie gesagt, wir sind jetzt hier noch zusammen in Wien beim Zirkus Roncalli bis, ich meine, zum 28. September. Tickets könnt ihr finden, unten verlinkt in der Bio. Ich habe für diese Show keinen Rabattcode, weil es anscheinend sehr viele Rabattcodes schon gibt im Zuge von diesem Johann Strauß 25. Ich kenne mich da gar nicht so richtig aus, aber wenn ihr aus der Gegend seid, könnt ihr euch auf jeden Fall informieren. Ich glaube, für Leute unter 30 gibt es da schon irgendwelche Rabatte. Ist unten verlinkt. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr kommt. Ich weiß noch nicht, ob ich euch treffen kann. Das ist immer so ein bisschen das Problem insgesamt. Bei allen Produktionen, die ich jetzt gerade spiele, kann ich einfach sehr, sehr schlecht einschätzen, wie viele Leute kommen für mich. Dadurch, dass wir viele Shows spielen, teilweise auch 2 Shows an einem Tag spielen und ich jetzt auch noch gar nicht so richtig weiß, wie viel Zeit ist dazwischen, wie schnell muss das Publikum rausgeschickt werden, wie schnell muss das nächste Publikum wieder rein, ist es manchmal so, dass ich die Leute nicht treffen kann nach der Show, weil es einfach logistisch nicht möglich ist und es zu viel Kapazität abverlangen würde von den Technikern, von den Leuten vor Ort und so weiter. Deswegen ist es meistens so, dass ich erstmal die ersten paar Shows abwarten muss und gucken muss, so vom Gefühl her, ich gehe da mal raus, ich gehe mal ins Vorzelt, ich gucke, wie viele Leute für mich da sind. Ihr könnt mir auf jeden Fall immer schreiben, wenn ihr kommt und ich versuche es möglich zu machen, aber es geht halt leider nicht immer. Und deswegen versuche ich auch, regelmäßig Produktionen zu spielen, wo es möglich ist. Habe jetzt auch gerade letzte Woche, als ich wieder in Ulm war, mit Sina, meiner Managementpartnerin, meiner Freundin Sina, haben wir auch besprochen, hey, es wäre richtig cool, nächstes Jahr anzufangen, mal meine eigene Show zu machen, Weil dann in so einem Setting, wo wir das komplett in der Hand haben, kann man sowas auch viel leichter kontrollieren, planen und auch einplanen, dass man auch Zeit hat für Fotos, weil ich es natürlich auch toll finde, euch kennenzulernen. Also ich mache das immer super, super gerne. Aber es darf leider nicht zu viel Platz und Raum einnehmen, dass ich halt meinen Job nicht mehr richtig machen kann oder dass halt die Leute vor Ort genervt sind, weil das so viel Platz einnimmt. Bei der Zirkusprinzessin in Neustrelitz war es zum Glück möglich, weil es halt auch eine kleinere Produktion war in einem kleineren Ort. Aber trotzdem weiß ich jetzt, dass 341 Leute haben, glaube ich, bei der Zirkusprinzessin ein Ticket gekauft über meinen Code. Zusätzlich wahrscheinlich auch noch viele ohne Code. Das sind viele Menschen und das sind viele Fotos, wenn man mal überlegt, wenn man mit jeder Person irgendwie 1 bis 2 Minuten redet. Das ist sehr, sehr viel Zeit und es war eine sehr kleine Produktion. Deswegen, ich kann es in diesem Fall leider jetzt im Moment noch nicht versprechen, aber ich werde es versuchen. Ich werde auf jeden Fall bei der Premiere, wird es bestimmt irgendwas geben im Vorzelt im Anschluss, da werde ich bestimmt mit dabei sein. Ja, an den anderen Tagen, wie gesagt, ich werde es versuchen, ich werde es gucken, ihr könnt mich schreiben, aber ich kann es leider dieses Mal nicht garantieren. Und ich arbeite auf jeden Fall daran, in der Zukunft Projekte zu haben, wo das ganz fest mit drin ist. So eine Art Meet and Greet, wie ich schon mal gemacht habe, im Heilbronn. Aber ich glaube, man kann es sogar noch besser machen, sodass es wirklich unsere Produktion ist, wo wir das komplett selber entscheiden können, wo man richtig dann auch irgendwie ein Erlebnis zusammen haben kann. Weil ich es nämlich auch immer total toll finde, wenn ihr euch untereinander kennenlernen könnt. Das ist mir jetzt gerade auch schon wieder aufgefallen bei der Zirkusprinzessin in Neustrelitz. Da bin ich in jeder Show rausgekommen, da hat sich dann immer so eine kleine Schlange gebildet. Wir waren pro Show so zwischen 30 und 40 Leute, die Fotos haben wollten. Und in der Schlange haben sich dann Leute untereinander schon vernetzt und kennengelernt und miteinander geredet und haben dann vielleicht danach noch einen Kaffee zusammen getrunken oder so. Und das ist eine Sache, die ich ganz toll und besonders finde, ist, wenn ihr untereinander auch die Chance habt, euch kennenzulernen. Und deswegen würde ich es halt richtig toll finden, in der Zukunft Events zu machen, wo sowas dann halt auch mit möglich ist. Genug von Roncalli, lass uns noch mal kurz über Cirque du Soleil reden. Denn vor 2 Episoden, glaube ich, habe ich erzählt, dass ich ein neues privates Event mit dem Cirque du Soleil starte. Im Zuge danach war es nicht so richtig klar, darf ich das ankündigen, darf ich es nicht ankündigen, darf ich davon reden oder nicht. Ich darf auf jeden Fall sagen, dass es zusammen mit dem Cirque du Soleil ist und dass ich mit denen ein Event mache. Ich darf aber nicht weiter sagen, was es ist für ein Event und so weiter und so fort. Aber ich mache mit denen zusammen ein Event. Ich bin da als Solistin gebucht. Und ich werde Ende Oktober 2 Wochen in Montreal vor Ort sein, in den Headquarters, dort trainieren mit den Artistic Directors vom Cirque du Soleil. Und da freue ich mich riesig drauf, weil ich das Gefühl habe, ich kann da noch ganz viele neue Sachen lernen und mich weiterentwickeln, auch als Artistin. Und das habe ich euch, glaube ich, letzte Woche auch schon ein bisschen erzählt, was da das Tolle und Aufregende und Besondere ist. Ich habe denen jetzt die letzte Version von meiner Nummer geschickt, also ich habe die Nummer einmal komplett gemacht, abgeschickt und habe jetzt das Feedback bekommen, dass sie sich total gefreut haben, dass sie es genau toll finden, so wie ich es gemacht habe, dass sie sagen, die Musik passt super, sie haben die Bestätigung, dass es so passt und jetzt muss ich auch keine weiteren Versionen mehr einschicken, sondern die werden erst wieder mit mir zusammenarbeiten, wenn ich dann vor Ort bin. Das heißt, ich kann mich jetzt auch so ein bisschen ausruhen und sagen, Solo lege ich jetzt ein bisschen zur Seite für diesen einen Monat im September, weil ich hier auch gar nicht so viele Möglichkeiten habe zu trainieren. Es gibt einen kleinen Tanzraum, da wo ich vorher war, aber der ist zu klein, um da wirklich trainieren zu können. Und auf der Bühne ist halt immer irgendwas los. Man kann hier nicht einfach so in die Manege gehen, sondern man braucht da natürlich immer halt, es werden irgendwelche Tests gemacht oder Sachen vorbereitet für Shows und Events. Und da kann man nicht einfach sagen, hey, ich will jetzt trainieren. Einen Trainingsraum zu haben oder die Möglichkeit zu trainieren, während man auftritt, ist immer ein sehr, sehr großes Privileg, was ganz Besonderes. Ich hatte zum Beispiel, als ich in Neustrelitz war, das Theater direkt nebendran, wo ich trainieren konnte. Sowas ist nicht normal und sowas gibt es nur sehr selten. Und deswegen, wenn ich die Möglichkeit habe, nutze ich die natürlich. Aber wenn ich jetzt sage, ich kann den Monat von September kein Solo machen und dann erst wieder danach, ist es für mich auch in Ordnung. Und bin jetzt gerade auch schon überlegen, wo ich denn dann im Anschluss sein werde. Denn ich habe, bis ich nach Montreal fahre, um dort die Proben zu machen für diese große Cirque du Soleil Show, habe ich 3 Wochen Zeit. Und in diesen 3 Wochen habe ich gestern eine Anfrage gekriegt für ein Event. Wenn man so Anfragen kriegt, ist es immer so ein bisschen so, ich erzähle eigentlich meistens niemand davon, weil die erste Anfrage, also ich sage immer so, 10% von Anfragen funktionieren. Im Endeffekt sind es dann wahrscheinlich doch eher 30%, aber man kriegt halt viele Anfragen und dann passt es dann meistens irgendwie doch nicht. In diesem Fall habe ich das Gefühl, es könnte funktionieren. Also da wäre vielleicht noch ein kleines, cooles Event noch mit dabei. Die anderen Sachen, die anstehen, sind eher so Pressetermine, also so Pressekonferenzen für Shows, andere Pressesachen, weil ich ja dann Ende des Jahres wieder in Deutschland auftrete bei dem Weihnachtszirkus in Mannheim. Das habe ich euch letzte Woche schon erzählt. Ich weiß gar nicht so genau, wie viele Leute von euch sich alle Episoden anhören oder immer wieder nur eine. Weihnachten vom 17. Dezember bis zum 4. Januar bin ich in Mannheim für den Weihnachtszirkus in Mannheim ohne Tiere, zusammen mit Francis. Eine neue Version der Nummer, die ihr noch nicht gesehen habt. Also auch wenn ihr letztes Jahr bei Heilbronn wart, ist es vielleicht trotzdem interessant. Und dafür habe ich einen Ticketcode, Lea10. Mit Lea10 kriegt man 10% Rabatt auf Tickets. Und dafür gibt es zum Beispiel dann eine Pressekonferenz und so ein paar Pressesachen, weil die Show ist ja in Baden-Württemberg, also in Mannheim. Und ich komme ja auch aus Baden-Württemberg, nämlich aus Ulm. Und da wird natürlich dann auch Pressearbeit gemacht in dem Zuge von eine Person aus Baden-Württemberg spielt jetzt zu Hause in diesem Zirkus, was es doch sehr selten ist eigentlich, dass man deutsche Artisten hat. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob da in der Show andere deutsche Artisten geplant sind, aber meistens sind Artisten halt international, kommen aus der ganzen Welt. Und es gibt nicht so viele deutsche Artisten, Artistinnen, die auf so hohem Niveau performen. Deswegen ist es natürlich halt auch für die Presse manchmal sehr interessant, solche Sachen zu machen. Und ich finde es natürlich auch immer interessant, solche Sachen zu machen mit der Presse, weil ich ja auch möchte, dass die Leute mich kennen in Deutschland als die deutsche Zirkusartistin. Deswegen ja auch Zirkus Lea. Ich gehe gerade viral auf Instagram mit einem Video, wo ich Klimmzüge mache. Ich weiß gar nicht genau, ab wann man definieren kann, dass man viral geht mit dem Video, aber ich sage immer so ein bisschen, für mein eigenes Gefühl ist ab 1 Million Views auf dem Video, egal auf welcher Plattform, ist es, glaube ich, viral gehen. 1 Million ist ja schon viel. Und dieses Klimmzug-Video habe ich zwar auch auf TikTok gepostet, aber auf TikTok sind wir nur so bei 250.000 Views. Aber bei Instagram sind wir jetzt gerade in dem Moment, wo ich das Ganze hier aufnehme, auf 1,1 Million Views. Und das wurde aufgenommen beim Superblumenfestival. Ich war da in München zusammen mit Zina vor einigen Tagen. Bei so großen Events sind meistens Brands vor Ort und wollen halt irgendwie sich zeigen und irgendwie präsent sein. Und da gab es eine Marke, die heißt Teveo. Ich kannte die bis dahin auch gar nicht. Die machen irgendwie Sportkleidung. Und die hatten eine Klimmzugstange aufgebaut. Und dann hatte sich da so eine kleine Gruppe davor gebildet von sportlichen Menschen und anderen Menschen, die einfach nur zugeguckt haben, wie Leute versucht haben, Klimmzüge zu machen. Und es ging so ein bisschen darum, sein Personal Best zu machen. Es war jetzt auch keine richtige Competition, aber es war, wenn man als Frau 5 gemacht hat und als Mann 10, hat man irgendwie ein kleines Geschenk bekommen. Ich bin auf jeden Fall jemand, der, ich liebe eine gute Challenge. Also egal, was für eine Challenge, man kann mich immer zu einer Challenge herausfordern. Und gerade bei Sachen, die ich so ein bisschen kann, da pushe ich mich dann auch selber gerne. Klimmzüge sind so meine Messlatte, um zu gucken, wie fit ich gerade bin. Ich wiege mich nicht gerne. Ich habe Erfahrungen gemacht mit, wenn man seinen Körper regelmäßig wiegt, dass es eigentlich nur schlecht sein kann. Dass man komplett sein ganzes Können auf eine Zahl reduziert und diese Zahl aber im Endeffekt gar nichts aussagt über das, was man gerade kann, wie fit man ist. Und dass es eigentlich viel besser ist, sein Fitnessstadium zu messen mit irgendwelchen Übungen, die man kann oder mit Kraft. Gewichten, wie viel Gewicht man stemmen kann, wie schnell man laufen kann. Es gibt Sachen, die kann man einfach viel besser messen als sein Körpergewicht, weil man ja oft gar nicht so richtig weiß, wie viel davon ist Fett, wie viel davon ist Muskel, wie viel davon ist Wasser und so weiter und so fort. Und Klimmzüge habe ich mal irgendwann definiert als meine Messlatte, wie fit ich gerade bin. Und wenn ich so 6-7 kann, bin ich fit und bin ich im guten Lea-Bereich. Wenn ich unter 5 kann, dann ist so, oh, Lea, du bist gerade echt gar nicht fit. Da muss man mal ein bisschen ran. Und alles über 7 ist ja schon mega gut. Und ich versuche die auch immer richtig auszuführen, also sauber zu machen von ganz unten bis ganz oben, dass ich dann halt auch sicher bin, dass ich die immer gleich zähle, weil man muss es ja irgendwie an was festmachen. Und ich dachte in dem Moment so, oh ja, wieso nicht? Jetzt einfach mal checken, einfach so jetzt random mitten am Tag. Wie fit bin ich denn jetzt gerade? Und gerade mit Leuten drumherum, die zugucken, weiß ich natürlich, dass es eine Möglichkeit ist, dann auch selbst einfach ein bisschen besser zu performen, weil ich halt schon jemand bin, der gut performt mit etwas Druck und mit Menschen drumherum. Dann bin ich dann irgendwann aus der Crowd raus, bin hin und habe gestartet mit meinen Klimmzügen. Und es war sehr, sehr lustig, weil ich hatte an dem Tag so einen Rock an und ich habe so ein bisschen so, ah, mal gucken, wie viel ich schaffe. Und der Mann, der das Ganze moderiert hat, und wenn ihr das Video sehen wollt, das ist auf meinem Instagram, ist ganz leicht zu finden, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Der Mann, der das Ganze moderiert hat, der hat mich total unterschätzt. Also der war so, ich habe gemeint, ich muss 5 machen, richtig? Und er so, ja, also wenn du mehr als 5 machst, dann bist du wirklich ein Champion für dich und wow. Und dann hat er erst noch gesagt, möchtest du dich direkt dranhängen oder du kannst auch auf so eine Stufe steigen, wenn es leichter ist und so. Und dann dachte ich auch schon so, oh, ich glaube, vielleicht hat er mich ein bisschen unterschätzt. Dachte ich schon in dem Moment, aber unterschätzt zu werden ist ein super Gefühl. Überschätzt zu werden ist voll doof. Wenn ich da hingegangen wäre und gesagt hätte, ja, ich mache 10 easy und so, das wäre halt Druck gewesen, der wäre irgendwie zu hoch gewesen. So herum, wenn ich sagte, ich möchte mehr als 5 machen, ich wusste, ich kann mehr als 5, war das eigentlich eine tolle Situation. Und dann bin ich gestartet und direkt am Anfang, nach dem 2. oder so, war so, holy shit, deine Rückenmuskeln, du bist ja voll fit. Irgendjemand hat, glaube ich, kommentiert irgendwie so, Sleeper-Körper oder Sleeper-Muskeln oder so. Nee, Sleeper-Build. Sleeper-Build hat jemand geschrieben. Also wie wenn ich einen Körper hätte, einen Körperbau hätte, der so ein Sleeper ist. Und ein Sleeper ist halt jemand, den man unterschätzt. Also man nicht weiß, dass er das kann oder sie das kann. Und die es dann doch können. Ich glaube, das Video ist so viral gegangen, weil man halt gesehen hat, wie er mich unterschätzt hat und dass ich es dann doch schaffe, mehr zu machen, als er gedacht hat. Ich glaube, das war irgendwie der Grund. Aber man weiß es immer nicht ganz so richtig. Und ich mache jetzt ja schon seit jahrelang Content, ganz verschiedenen Content. Und es gibt immer mal Videos, die gehen irgendwie viraler als andere. Und ich denke halt immer so, boah, klar, natürlich ist es cool, dass dieses Video viral gegangen ist und klar, natürlich macht es auch irgendwo Sinn und man kann, glaube ich, davon auch ganz viel lernen, so warum ist dieses Video jetzt viral gegangen, was hat es anderes als andere Videos und ich glaube, es hat halt genau diese Komponente von Emotionalität, Unterschätzen, dann auch irgendwann sagt er, mach 10, das heißt, die Leute erwarten schon, dass dann 10 noch kommen, das heißt, man wartet bis zum Ende, um zu gucken, ob ich auch die 10 geschafft habe und so. Aber im Vergleich sind halt teilweise andere Videos, wo ich irgendwie behind the scenes hier zeige vom Roncalli und was hier alles so abgeht, haben dann viel weniger Views, wo ich persönlich halt denke, hä, ist doch viel interessanter. Das ist gar nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es toll, wenn Leute auf mich irgendwie kommen, weil sie halt sehen, dass ich Klimmzüge kann. Und Klimmzüge ist ja auch sowas, das kann jeder irgendwie verstehen. Also jeder hat schon mal einen Klimmzug ausprobiert. Man kann halt eher verstehen, wie schwer ist sowas. Und okay, sie kann 10, das heißt, kann ich auch 10, kann ich nichts. Also man kann sich da irgendwie besser vergleichen und dadurch das auch besser verstehen. Während wenn ich halt meine Zirkustricks zeige, meine Sea-Wheel-Sea-Rad-Tricks zeige, dass die Leute oder halt jetzt auch im Kronleuchter oder so, dass man eigentlich gar nicht so versteht, wie schwer das ist oder wie leicht es ist und dass man sich deswegen gar nicht so richtig reinversetzen kann. Und dieses Problem in Anführungszeichen haben wir manchmal auch bei unserer Duo-Nummer, dass es sieht halt super leicht aus und es sieht so super flüssig aus und man denkt so, ja, die drehen sich halt und schön, aber man vergisst halt oft, dass wir uns wirklich drehen mit unserer eigenen Kraft und dass es anstrengend ist und so. Und deswegen ist es auch ganz oft, höre ich, dass wenn Leute mich live sehen, dass sie sagen, boah, ist nochmal was ganz anderes als in den Videos. Weil man, wenn man es live sieht, viel mehr die Muskeln sieht, man hört uns atmen, man sieht so viele Details einfach viel mehr als auf einem Video. Es ist zwar immer noch irgendwie Leichtigkeit da, aber man sieht halt auch irgendwie die Kraft. Es ist nun einige Stunden später. Ich bin wieder in meinem Apartment hier in Wien. Ich habe euch mein Apartment noch gar nicht gezeigt. Ich bekomme ja eigentlich immer entweder ein Apartment oder ein Hotelzimmer gestellt, wenn ich irgendwo arbeite. Wenn es längere Zeit ist, ist es meistens ein Apartment. Und hier haben wir in Wien kleine, süße, eigentlich gar nicht so kleine. Es ist doch ein recht großes Apartment. Ich habe eine eigene Küche, ich habe ein großes Wohnzimmer, ich habe ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein getrenntes Klo. Es ist auch mit sehr, sehr hohen Decken. Ich muss es euch eigentlich mal per Video zeigen. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch gar nicht gemacht habe. Es ist ungefähr eine halbe Stunde weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist der einzige Teil, der so ein bisschen schlecht ist. Ich finde es immer gut, wenn man zum Venue, wo ich dann arbeite, auch gehen kann zu Fuß. Aber es hält sich auf jeden Fall noch in Grenzen. Ich weiß, in Wien ist es nicht so leicht, Sachen zu finden, die auch bezahlbar sind. Und wir sind hier doch in sehr guten Konditionen untergebracht. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich bin jetzt wieder zurück. Es ist schon recht spät. Wir haben heute einmal die ganze Show durchgespielt. Mit Orchester, mit Kostüm, mit geschminkt sein, mit allem drum und dran. Solche Durchläufe gibt es eigentlich im Zirkus immer nur ganz am Ende. Also wir machen meistens so einen vollen Durchlauf mit allem drum und dran, nur als Generalprobe. Hier wird es aber sowas schon sehr viel früher gemacht, weil die Leute von den verschiedenen Abteilungen, also jetzt auch Kostümabteilung und Make-up-Abteilung und natürlich dann halt auch die Sänger und Sängerinnen und diese Leute vom Orchester, die müssen alle auch das alles üben. Also zum Beispiel die Leute vom Kostüm müssen halt auch üben, die Kostüm-Quick-Changes zu machen, weil man teilweise ja Leute umziehen muss. Und auch zum Beispiel das Make-up soll immer noch ein bisschen verändert werden und anders aussehen. Und deswegen machen wir schon so komplette Runs. Für uns ist es eigentlich ungewohnt und eigentlich schon fast in Anführungszeichen ein bisschen zu viel, weil wir eigentlich jetzt schon bereit wären für Publikum. Also unser Teil der Show ist schon ready und die anderen Artisten sind auch schon alle bereit, aber die anderen Teile der Show sind noch nicht so weit, deswegen machen wir einfach noch weiterhin Proben. Jetzt bin ich abends hier zu Hause wieder in meinem Apartment und wollte euch die Frage der Woche beantworten. Mal wieder eine sehr interessante Frage, die auch sehr gut passt. Ich suche mir ja immer ein bisschen auch die Fragen aus, die passen zu der Folge jeweils. Und ich möchte auch hier nochmal kurz sagen, ich kann auch nur Fragen beantworten, wenn ihr mir Fragen auch einschickt. Das ist ganz einfach, es ist auch kurz und schmerzlos und geht über einen Klick über die Homepage unten mit verlinkt. Aber jetzt hört ihr erstmal mal von der lieben Julie.
Hallo, mein Name ist Julie. Erstmal möchte ich sagen, dass ich immer voll dankbar für deine Einblicke bin in diese sehr interessante, bunte Welt des Zirkus und alles, was du sonst so drumherum machst. Bezüglich Kostümen, wie ist da dein Comfort-Level? Wie wichtig sind die für dich persönlich? Was ist so, worin fühlst du dich am wohlsten? Ganz, ganz viel Glitzer oder vielleicht etwas eher Dezenteres? Was ist dir da wichtig? Zum Beispiel auch bei so Wettbewerben oder Meisterschaften. Wie wichtig ist es da?
Julie, du hast ja eine richtig tolle Stimme. Klingt richtig schön von dir zu hören. Kostüme, ja, natürlich sind Kostüme ein großes Thema in der Zirkuswelt. Und auch hier haben wir zwar unsere Kostüme, mit denen wir auftreten für unsere Nummer, aber wir haben noch ein anderes Eröffnungskostüm, beziehungsweise das ist dann so eine Variation von unserem Kostüm. Und das ist komplett gestellt worden. Und das ist hier ein bisschen auffälliger, ein bisschen größer, ein bisschen mehr Rüschen dran. Kein Glitzer, aber doch sehr, sagen wir mal, präsent. Wir haben auch erstmal sehr gelacht, als wir verschiedene Sachen ausprobiert haben, weil es natürlich auch teilweise Sachen sind, die man natürlich im echten Leben nicht tragen würde. Einer meiner ersten Gedanken war, wie cool ist es, dass man für seinen Beruf so Sachen anziehen kann, die eigentlich so ein bisschen außergewöhnlich sind, zu denen man eigentlich sonst nie den Anlass hätte, sowas zu tragen. Also man kann sich mal verkleiden, irgendwie so zu Fasching oder Karneval oder Halloween, aber wer macht das schon, wenn man erwachsen ist? Und wie cool ist es doch, Sachen anzuziehen, die man halt sonst nicht anzieht? Und das irgendwie machen zu können auf der Bühne, ist doch was Besonderes und was sehr Ausgefallenes. Und deswegen finde ich es immer total toll, wenn Produktionen uns andere Kostüme geben. Natürlich haben wir die Kostüme, die uns gehören und mit denen fühlen wir uns auch am wohlsten für unsere Nummer. Es gibt ja teilweise auch so ein bisschen Technikalitäten, die man mit bedenken muss, dass es alles noch schön aussieht, wenn wir uns drehen, dass wir uns gut genug darin bewegen können. Und diese ganzen Sachen sind natürlich wichtig. Aber abgesehen davon ist es immer wieder schön, was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel, wenn man beim Cirque du Soleil arbeitet, wird es komplett übernommen, da machen die komplett die Kostüme für einen, man wird dann komplett ausgemessen und es wird auch was angefertigt für einen. Und in einigen Showproduktionen ist es auch wirklich so, dass sie sagen, hey, für eure Nummer, für eure Rolle haben wir uns was anderes für euch vorgestellt. Manchmal soll es auch so ein ganzes Konzept geben, wo einfach alle Leute zusammenpassen müssen, aber manchmal ist halt auch das Budget nicht da dafür. Das ist immer sehr abhängig von der Situation. Ich weiß zum Beispiel, dass Roncalli, die haben so einen ganz großen Kostümfundus, die benutzen dann immer Sachen wieder und schneiden natürlich auch neue Sachen ein, aber die haben einfach die Möglichkeit, Sachen auch zu stauen. Bei kleineren Zirkussen oder kleineren oder kürzeren Produktionen vor allem ist es nicht immer möglich, Kostüme zu lagern, deswegen werden auch oft Sachen geliehen. Ich weiß, dass hier zum Beispiel sehr viele Sachen auch geliehen worden sind für die Produktion, weil es ja auch nur einige Wochen geht. Meistens ist es aber wirklich auch so, dass wir unsere Kostüme benutzen. Bei Kostümen bin ich auch immer sehr, sehr offen. Also ich bin da wirklich sehr, wenn es in eine Show reinpasst und es soll ganz viel Glitzer haben, dann möchte ich gerne alles an Glitzer. Und wenn sie irgendwas ganz Rockiges wollen mit Nieten und keine Ahnung was, dann auch das. Also ich bin da, es geht mir da gar nicht so sehr darum, ich möchte einen bestimmten Stil haben und alles andere außerhalb von diesem Stil würde nicht gehen, sondern ich bin da sehr, sehr offen, vor allem auch sehr, ich vertraue da sehr auch der Produktion. Also hier zum Beispiel ist unser Kostüm ist ein bisschen ausgefallen. Wenn man uns einfach nur so sieht, ist es vielleicht so ein bisschen so, oh wow, schon ziemlich viel. Aber wenn man dann alle Leute zusammen in der Manege sieht mit dem Licht, dann ist es gar nicht mehr viel, sondern es passt einfach genau richtig. Und ich glaube, wenn ich der Produktion vertrauen kann, dass es passt, dann finde ich es total toll. Ein Thema, was immer wieder so ein bisschen aufkommt, ist auch so, wie knapp sollen Kostüme sein? Gerade im Zirkus, gerade bei Artistinnen, ist dieser Sex-Sells-Teil doch immer noch irgendwo prominent. Und ich habe auch Kostüme, die haben ein bisschen weniger Stoff, aber das hat meistens immer einen Grund. Also zum Beispiel mein Kronleuchterkostüm, das ist ein bisschen knapper geschnitten. Das ist aber hauptsächlich so gewollt, weil ich erstens nicht mit Stoff rutschen möchte auf dem Kronleuchter. Also man könnte ja auch überlegen, so einen Ganzkörperanzug anzuziehen, aber da hätte ich Angst, dass ich dann mich nicht so gut festhalten kann. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Rücken liege oder mit den Kniekehlen am Kronleuchter mich festhalte, ist es für mich angenehmer, da die Haut zu spüren, weil ich dann so ein bisschen Haftung habe und weiß, ich kann nicht wegrutschen. Also man hat da so einen technischen Aspekt. Und das andere Thema ist, dass weil der Kronleuchter schon so viele kleine Perlen und Sachen an sich hat, die einfach so rumfliegen, möchte ich nicht weiteren Stoff, der irgendwie lose ist. Also ich hatte überlegt, ob ich was Enges mache, über den ganzen Körper bedeckt oder eben halt was Kürzeres. Und im Moment ist das Kostüm, das ist auch mein erstes Kostüm, was ich habe jetzt für den Kronleuchter und auch im Moment mein einziges, doch etwas kürzer, ist aber nicht irgendwas, was ich mir so ausgesucht habe, weil es diesen Look haben soll, sondern eigentlich eher, weil es einfach diese Technikalität haben soll. Beim Zierat-Kostüm zusammen mit Francis haben wir eigentlich immer so überlegt, er hat kein T-Shirt an, also er ist topless in der Nummer. Und deswegen haben wir überlegt, dass er ist unten bedeckt, er hat seine Beine bedeckt und oben ist frei. Und ich habe halt oben meinen Körper bedeckt und habe aber meine Beine frei. Und dass es sozusagen dann so einigermaßen in Balance ist, also dass nicht er mehr Stoff hat als ich und auch nicht ich mehr als er, sondern dass es eigentlich gleich viel Stoff ist, weil es doch sehr viele Nummern auch gibt, wo irgendwie die Frau ist in Unterwäsche und der Mann ist komplett angezogen. Davon gibt es ganz viele Nummern und es ist immer so ein bisschen merkwürdig. Und natürlich könnte man mir jetzt auch noch eine längere Hose geben und ihm auch noch ein Shirt anziehen, aber die andere Seite ist natürlich auch so ein bisschen, es sind sehr schöne Linien zu zeigen, wenn man halt eine kurze Hose anhat. Also man sieht einfach gestreckte Füße, gestreckte Beine und es sieht einfach schöner aus und die Beine sehen halt länger aus. Und man muss halt auch dazu sagen, Francis hat einen sehr schönen Oberkörper, den er auch gerne so zeigen möchte. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, das auch noch so mit einzubauen, weil es einfach passt. Aber wenn wir jetzt in irgendeiner Show mit einem Hemd performen sollten, also wenn wir bei irgendeiner Show zu nackt sind, in Anführungszeichen, und sie ihm ein Hemd anziehen wollen würden, dann wäre das auch gar kein Problem, dann könnten wir das auf jeden Fall machen. Im Solo performe ich im Moment auch in einem Kleid. Ich würde jetzt behaupten, es ist nicht zu kurz. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Kostüm, wo ich sagen würde, boah, voll das sexy Kostüm. Es fliegt schön, es sieht elegant aus, irgendwie classy und ich kann damit alle meine Tricks machen. Ich bin aber am Überlegen, ob ich mir nicht einen Hosenanzug nähen lassen soll für mein nächstes Solo, weil ich irgendwie das Gefühl habe, umso akrobatischer es wird im Cirque, umso weniger passt das Kleid. Und deswegen, wieso nicht mal auch mal was anderes auszuprobieren? Meistens lasse ich mich da beraten von Kostümdesignern und Kostümdesignerinnen, weil ich bin Zirkusartistin, ich bin keine Designerin, aber ich habe meistens halt eine Vision, in welche Richtung das gehen soll. Und beim Sportbereich hat das Kostüm nicht so eine große Rolle wie auf der Bühne. Ich muss mir da auch ehrlich gesagt die Regeln nochmal genauer durchlesen, weil ich weiß, dass das Kostüm irgendwie noch so mit reinspielt, also Gesamteindruck und ich glaube, man muss auch irgendwie ein Thema bedienen irgendwo. Es ist aber wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der Endnote und ich glaube, es spielt vor allem so in diesen Gesamteindruck rein und ich nehme das da auch jetzt nicht ganz so wichtig wie auf der Bühne. Auf der Bühne ist das Kostüm sehr wichtig. Man hat auf der Bühne aber auch Make-up und man hat halt auch Bühnenlicht. Das macht auch einen Riesenunterschied. Für ein Bühnenkostüm gebe ich auch zwischen 1.000 und 2.000 Euro aus. Also so ein geschneidertes Kleid ist sehr, sehr teuer. Für ein Kostüm auf einem Wettkampf ist es halt meistens irgendwas, was man irgendwie gekauft hat für unter 100 Euro. Und es hat einfach nicht den gleichen Stellenwert. Aber es ist trotzdem schön, für eine Nummer, die man hat, auch ein passendes Kostüm zu haben. Also dass man sagt zum Beispiel, bei einer letzten Zierat WM habe ich ein Kleid getragen, das passte zu der Nummer, das gehörte zu der Nummer, das würde ich jetzt nicht nochmal tragen, weil das halt das Kostüm war von der Nummer. Auf der Bühne ist es ähnlich, da habe ich verschiedene Musiken und verschiedene Kostüme, die man dann auch so ein bisschen adaptieren kann, anpassen kann, aber meistens gibt es ein Kostüm, das gehört zu einer Nummer und da verändert sich erstmal nicht so viel. Abschließend kann ich auf jeden Fall zu dem Thema sagen, dass je nachdem, was für ein Kostüm man trägt, verändert man sich auch irgendwie auf der Bühne. Also ein Kostüm ist so ein bisschen wie eine andere Haut schlüpfen und das ist gut, wenn das passt und es kann auch wirklich helfen, anders zu sein, anders zu interpretieren, anders zu spielen. Für Leute, die jetzt vielleicht auch nicht so oft auf der Bühne stehen, aber vielleicht die Möglichkeiten haben, Wettkämpfe zu machen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch Sachen auszuprobieren, weil es auch sehr viel Spaß machen kann, einfach in einer anderen Haut seine Kühe zu zeigen. Ganz am Ende von meiner Folge entlasse ich euch ja immer noch mit einem anderen Tipp zu einem anderen Podcast, entweder eine konkrete Folge oder einfach nur einen Podcast, den ich gerne auch mag. Ihr dürft mir gerne auch andere Podcasts schicken, die ihr gerne hört, weil ich bin gerade auch wieder mal auf der Suche, neue Podcasts zu finden, die interessant sind, spannend sind. Aber meistens suche ich, glaube ich, auch sowas, wie was ich jetzt gerade mache. So eine Art von intimeren Podcast, wo man einer Person zuhört, ein bisschen mehr eintauchen kann in deren Gedanken und irgendwie inneres Sein, wo es um verschiedene Themen geht, aber was so ein bisschen so eine Art Wohlfühl-Podcast ist. Ich glaube, das wäre auch so eine Definition von diesem. Also so soll es sein. Ich hoffe, dass es auch so rüberkommt. Es soll eine Art Wohlfühl-Podcast sein. Mein erster Wohlfühl-Podcast, den ich gefunden habe vor einigen Jahren, das war, glaube ich, sogar noch in der oder nach der, kurz nach der Corona-Zeit, den ich glaube, das ist der Podcast, den ich am meisten höre, also wo ich am wenigsten Folgen auslasse. Das ist der Podcast Baby Got Business von Ann-Kathrin Schmitz. Ich finde auch Ann-Kathrin Schmitz insgesamt eine sehr tolle Frau. Bin ein kleines bisschen ein Fangirl und sie macht Solo-Folgen. Sie macht aber auch richtig tolle Interview-Folgen mit ganz großen und bekannten Creatorinnen, auch mit sehr vielen Frauen. Und sie halt alle zwei Wochen einen super tollen Gast hat, aber auch gerade ihre Solo-Folgen finde ich persönlich total toll. Sie hat eine schöne Stimme, sie kann gut erklären, sie ist sehr offen, sie erzählt viele Dinge. Und sie macht Social Media Management, was natürlich auch in meiner Welt irgendwie ein großes Thema ist. Natürlich bin ich Zirkusartistin, das ist so meine große Passion und meine erste Welt. Aber halt Social Media und Management und Marketing ist halt auch eine Welt, in der ich irgendwie zu Hause bin. Und da so ein bisschen Insights zu kriegen und zu sehen, wie das Behind the Scenes abläuft, finde ich sehr, sehr spannend. Sie ist die Managerin von einer großen Influencerin, die heißt Farina Opoku. Ich persönlich bin eigentlich gar nicht so Beauty-Influencerin, Followerin, also den einzigen anderen Content-Creatern, den ich folge, das sind meistens eigentlich mehr so auch Personalities, teilweise sehr auch Entertaining-Leute, aber meistens Leute, die irgendwie bekannt sind für irgendeine Art von Craft. So Beauty und Fashion ist eigentlich gar nicht meine Welt. Und ich finde es aber sehr, sehr spannend, jetzt auch Content zu sehen von der Managerin von einer großen Beauty- und Fashion-Influencerin, weil sie ja auch eine eigene Person ist und sie auch mittlerweile Content-Creatorin ist und ganz, ganz tolle Videos macht. Und sie ist halt im Prinzip wie die Sina von mir. Also Sina, die mein Management macht, die auch ein Unternehmen hat und auch verschiedene Sachen macht, die hat wahrscheinlich ein ähnlicheres Leben wie Ann-Kathrin Schmitz. Und irgendwie die Seite halt auch zu sehen, und diese Management-Seite und diese Frauenpower-Seite finde ich sehr, sehr inspirierend. Ich habe jetzt gar nicht eine Folge, die ich euch empfehlen kann, sondern wenn ihr den Podcast nicht schon kennt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Es sind schon ganz unterschiedliche Leute interviewt worden. Und dann ist mir noch was Lustiges, Interessantes aufgefallen. Ich habe euch ja letzte Woche gefragt und gebeten, ob ihr den Zirkus Hotline, also diesen Podcast hier, ranken könnt auf Spotify. Das habt ihr alle auch ganz toll gemacht. Wir haben jetzt 105 Sterne mit einer 5,0 Bewertung, das ist natürlich auch schon sehr, sehr nice. Mal sehen, wie lange das auf 5,0 bleibt. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, es ist ja voll schwierig irgendwie zu wissen, was ist ein gut gehörter Podcast, was ist ein nicht gut gehörter Podcast, wie kann man das so vergleichen mit dem Standing von anderen Podcasts. Und ich hatte mal gehört, dass irgendwann Spotify die Zahlen eigentlich auch bekannt machen will oder dass man in einigen Fällen auch sehen kann, wie viele Leute das angehört haben. Kann ich irgendwie nicht. Ich kann im Moment immer nur so Größen von Podcasts vergleichen über die Anzahl von Bewertungen, also wie viele Leute da Bewertungen abgegeben haben. Und ich habe jetzt einfach mal so durchgeklickt, einige Podcasts, die ich halt so manchmal höre und zum Beispiel ein Podcast, den ich mal eine Zeit lang viel mehr gehört habe, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Das ist der How to Hack Podcast vom Business Punk, also von dem Magazin Business Punk. Und die haben auch Interviews. Und der hat nur, in Anführungszeichen, 254 Bewertungen. Und den gibt's halt schon, also auf jeden Fall seit Jahren. Ich scrolle hier mal runter. Ja, den gibt's also auf jeden Fall. Ich sehe jetzt Folgen von 2023 und wenn man noch weiter zurückgeht, von 2021, also den Podcast gibt schon lange Zeit und es ist ja 2018 ging der los und ich meine Business Punk ist ja ein sehr großes Magazin, was viele Leute kennen und die haben einen eigenen Podcast und der hat jetzt nur in Anführungszeichen doppelt so viele Bewertungen wie Zirkus Hotline, den sie jetzt erstmal seit einem Monat gibt. Finde ich sehr krass. Also danke, dass ihr hier so schön fleißig reinschaltet und anhört und natürlich das Sternchen klickt, weil das ist natürlich richtig toll. Analytics sind ja auch immer sehr interessant, weil man ja durch Analytics versucht, Menschen, die zuhören und da sind, in Zahlen wiederzuspiegeln. Also manchmal kann man das und manchmal kann man das halt nicht sehr gut, weil ich gerade finde, so ein Podcast ist halt auch so ein Medium, das hat doch sehr viel Verbundenheit. Also wenn ich weiß, dass es 100 Menschen gibt, die jede Woche reinklicken hier in den Zirkus Hotline Podcast und wir werden so ein Core-Team von 100 Menschen, die jede Woche dabei sind, das ist ja schon unglaublich. Also überlegt man sich mal, wenn 100 Leute jetzt vor mir sitzen würden, die mir jetzt zuhören würden, das wäre ja mega krass. Und wenn es aber jetzt nicht 100 sind, sondern 500 oder 1000, das ist ja mega. Also das ist ja schon unglaublich, unglaublich viel. Und mein Ziel ist es ja auch, mal meine eigene Show zu haben, wo ich auch auf der Bühne Sachen erzählen kann und vielleicht auch ein bisschen entertainen kann und natürlich auch performen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr alle, die jetzt gerade zuhört, in einem Saal sitzen würdet, wäre das schon ein ziemlich voller Saal. Und das ist auch was, was ich sehr, sehr schätze. Und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal, dass du reingeklickt hast und heute mit dabei warst in der 5. Folge von Zirkus Hotline. Es war mir eine Freude. Wir hören uns wieder nächste Woche.